Sicherlich hat sich jeder von uns schon mal die Frage gestellt, wie zufrieden bin ich über mein missionarisches Engagement? Und je nachdem, wie man die Frage antwortet, ist man begeistert weiterzugehen oder auch nicht? Ist man längst enttäuscht und hat man vielleicht schon aufgegeben? Wie sieht es bei dir aus? Also kein Verdammnis heute Morgen, ich will euch ermutigen, aber wie sieht es bei dir aus? Ruft die Frage eher Unbehagen hervor, Begeisterung, Enttäuschung, Frieden? Fühlen wir uns als Winner, also als Gewinner, oder als Losers, also als Verlierer, was das Thema angeht? Und ich meine jetzt natürlich nicht, jetzt nur unsere Missionare zu unterstützen, die in der weiten Welt unterwegs sind, das ist alles in Ordnung, das gehört dazu. Aber ich meine das missionarische Herz hier für unser Volk, in unserem Land, in unserer Umgebung. Und darum geht's. Aber wenn du enttäuscht bist heute Morgen, weshalb? Ist es vielleicht, und das Problem hatte ich auch, damit zu kämpfen, dass vielleicht die Anzahl an Bekehrungen nicht hoch genug ist, wenn sich überhaupt jemand bekehrt hat, durch dein missionarisches Engagement? Das ist eine gute Frage. Und wenn du meinst, das sei das Maß aller Dinge, dann heute Morgen sitzt du hier und sagst, ja, ich fühle mich wie ein Loser. Das bringt es nicht. Und wir wollen uns heute Morgen damit auseinandersetzen, wie sieht Jesus das missionarische Engagement aus? Ich glaube, an der Stelle hat ein anderes Maßstab, vielleicht als die meisten von uns schon je verstanden haben. So, ich will noch kurz eine Stelle erwähnen in der Bibel und wir kommen dann später ausführlich zu dieser Stelle zurück. Aber es gibt eine Stelle oder es gibt mehrere Stellen, aber an dieser Stelle heute Morgen schauen wir uns das an. Jesus spricht die Winners an, diejenigen, die es geschafft haben. Ja, wir gehen zu Matthäus 25, 34 und da steht, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Und er hat mir zu essen gegeben. Er hat nicht gesagt, ich habe mich bekehrt, ich habe es verstanden, ich bin mit Jesus unterwegs, ich war hungrig und er hat mir zu essen gegeben. Und da sagt Jesus zu den Winners, hast du je jemand etwas zu essen gegeben? Also wir laden sehr gute Leute zu uns nach Hause ein, ja, das machen wir oft. Jesus spricht diesen Punkt an und er sagt, ihr seid Winners. Und doch will ich jetzt, bevor wir auf die Winner-Seite gehen und uns das anschauen, was das genau bedeutet, ein bisschen auf die Seite, die diejenigen, die sich enttäuscht fühlen, die sich vielleicht als Losers heute Morgen hier fühlen. Und ich will euch eine Begebenheit erzählen, wo ich mich jahrelang als Loser gefühlt habe. Und die geschah hier. Eine meiner Enttäuschungen in der Gemeinde, hat nichts mit der Gemeinde zu tun, aber seine Enttäuschung, die ich hier vor Jahren in der Gemeinde erlebt hatte, in einem Dienst. Und ich weiß es nicht, warum das so an mir so hängen blieb. Ich hatte so ein Bild, ihr kennt diese Post-its, dieses kleine so gelbe Zettelchen da, das man überall so aufklebt. Ja? Also ich habe den Eindruck, das blieb immer hier so kleben, Jahre, Jahre lang. Und ich weiß es nicht, warum das für mich so relevant war. Also Dienste in Gemeinden, ich weiß es nicht, wie viele ich gemacht habe. Also allein durch die Worship Academy, also in einem Jahr habe ich die gezählt. Ich hatte 35 Dienstwochenende in dem Jahr. Viele hier, viele außerhalb und über die Jahre. Es ist einfach so viel, wo man Gott erlebt hat, wo, was weiß ich, manchmal echt in Gemeinden Probleme waren, Worship-Teams. Ich erinnere mich an ein Wochenende, wir hatten ein Seminar in einer Gemeinde. Das Team war so verstritten, dass wir das Seminar auch abgebrochen haben und eine Bußveranstaltung daraus gemacht haben. Und es war richtig gut. Ja? Also selbst wo es schwierig war, war das manchmal gut. Bei manchen Seminaren haben Leute neue Berufungen entdeckt. Aber doch dieses eine Ding, das blieb hier kleben jahrelang. Wir hatten ein Jugendwochenende hier in der Gemeinde von einer befreundeten Gemeinde. Und einer unserer Mitarbeiter, der mit dieser Gemeinde unterwegs war, sagte mir, kannst du den Samstagmorgen nehmen und was machen? Und ich hatte den Eindruck, ja, könnte ich machen. Ich soll darüber reden, dass wir Entscheidungen treffen sollen in herausfordernden Situationen. Und habe mein erstes Anfangsjahr hier in der Gemeinde davon erzählt. Das war nicht so einfach, dass die Schwaben mit dem Kanadier klarkommen und Kanadier mit den Schwaben. Also da sind einige zwei Kulturen zusammengeprescht und es war eine harte Zeit. Und am Ende, sie wollen mich loshaben und ich entschloss mich doch zu bleiben, weil ich mir sagte, ich diene Gott und nicht den Menschen. Und das war der Anfang von einem neuen Anfang und habe einfach davon erzählt, so wie wichtig es ist, im richtigen Moment, nicht, dass es immer richtig ist, die Entscheidung in jede Situation so zu treffen, aber es war in diesem Moment doch richtig. Und da gab es mitten in dieser Gruppe, der Herr Doktor, ich weiß alles besser als du. Ich konnte nie eine Bibelstelle nehmen, ohne dass die Hand hochging und sagte, ja, aber weißt du, es gibt die Bibelstellen, die sagt das und das und das. Ja, wäre ich vielleicht auch dazu gekommen, wenn er mich jede zwei Minuten meinen roten Faden da zusammenbricht, dann kann ich nichts mehr machen. Und das hörte nicht auf. Ein Punkt nach dem anderen, da ging schon die Hand hoch, ja, aber. Und dann kamen wir zum Punkt, ich habe was aus dem Alten Testament genannt und das passte ihm gar nicht. Er sagt, ja, also seit Jesus gekommen ist, das Alte Testament, also das kannst du wegschmeißen, das brauchst du gar nicht mehr zu erwähnen. Und ich dachte, ich hatte ein Wort für ihn. Der Ketzer. Ja, der Ketzer. Genau, der wusste alles besser. Und ich hätte sogar eine biblische Lösung für ihn. Ja? Das ist zwar nicht so löblich, aber die steht im Neuen Testament, im Neuen. Ja? Alte Testament dürfte ich nicht mehr nennen. Ja? Lukas 9, 43, aber die Dorfbewohner weigerten sich, Jesus aufzunehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, und das war meine Lösung, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Du, ich habe genug Glauben gehabt, das Feuer hätte durch die Fenster kommen können. Es hätte gar nichts geschadet. Karl-Heinz hätte gar nichts austauschen müssen. Der Ketzer wäre weg. Ich wäre befreit. Die Gruppe wäre beschreibend. Die Gesellschaft wäre befreit. Und der blieb da. Und das hat mich so gestört. Jahrelang habe ich gehofft, die Gemeinde fragt nie mehr wieder an. Ich will nichts mehr mit denen zu tun haben, wegen diesem Ketzer. Das blieb an mich hängen, jahrelang. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist so ein Eindruck, das ging nie weg. Und vor zwei Jahren, so ungefähr nach einer der letzten Worship Nights, kam jemand nach vorne hier und sagt, kannst du dich damals erinnern, du hast so einen Dienst hier unten bei uns, wir hatten Jugendfreizeit hier in der Gemeinde und ich war dabei und ich dachte, oh nein. Der Ketzer, nein. Aber das war nicht der Ketzer. Gott sei Dank. Da hätte ich Buße tun müssen, was ich über ihn gedacht habe. Nein, er sagte, mein Name ist Mirko, ich habe es mir so aufgeschrieben. Und du hast damals darüber gesprochen, dass man eine Entscheidung treffen muss. Und weißt du, damals war ich nicht mit Jesus unterwegs. Und ich wusste in dem Moment, dass ich eine Entscheidung treffen musste, und habe die Entscheidung, während du gesprochen hast, getroffen mit Jesus. Also ich habe mich bekehrt. Ich habe die Entscheidung getroffen, mit Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen. Es gab kein Zeichen. Es gab keine Engel, die vom Himmel heruntergekommen sind. Es gibt nicht einer, der aufgestanden ist und sagt, Halleluja, Bruder, ich habe das Licht gesehen. Gar nichts. Es gab nur der Ketzer. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist dieser Ketzer, wo alles einfach für mich die ganze Zeit nutzlos war und dennoch war es nicht nutzlos. Ich habe es für nutzlos erachtet. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Ich habe versucht, mit dem Ketzer klarzukommen, aber es hat mich einfach tierisch gestört. Und dennoch konnte Gott das brauchen. Wir wissen es einfach nicht, wenn wir das Richtige tun. Manchmal wollen wir die großen Ereignisse sehen. Man muss am Ende wissen, es hat was gebracht, ich habe es gesehen. Und ehrlich, das ist ein Grund, warum wir enttäuscht sind. Wir sehen, wir erwarten das zu große Bild, das zu große Ereignis. Super, wenn es kommt. Aber wenn es darum geht, dann sind wir heute Morgen garantiert enttäuscht. Du willst nicht mehr weitermachen. Vielleicht ist nicht der Ketzer in deiner Umgebung unterwegs, aber etwas, ein Umstand, was einfach ähnlich ist. Eine zweite Enttäuschung, und dann gehen wir zu den Winners über nach diesem Punkt. Wir sind auch davon betroffen, wenn das große Problem, was wir versuchen zu regeln mit den Menschen, die wir dienen, nicht weggeht. Das beste Beispiel, was ich nennen kann dazu, also eine der besten Beispiele, weil wir erfahren es fast jedes Mal, ist, wenn wir einen medizinischen Einsatz machen. Also ihr müsst es euch vorstellen, also wir haben es jetzt in Nepal einmal am meisten gemacht. Wir bereiten uns monatelang vor, besorgen Medikamente, riesenlangen Flug, kommen dorthin. Beim letzten medizinischen Einsatz, wir waren im Norden Nepals, 2 Täler vor Tibet. Die Fahrt dorthin war 12 Stunden mit dem Geländewagen auf Straßen für jemanden, der eigentlich als Kanadier sehr Geländewagen erfahren ist. Manchmal habe ich echt Gott nach Offenbarung gebeten, wie er das jetzt schaffen wird, dass wir lebendig daraus kommen. Die sind dran gewöhnt, war überhaupt kein Problem. Die Umstände sind hart, also nachts im Schlafsack mit 6 Grad, das hat man nicht jeden Tag. Raues Klima, über 2000 Meter hoch. Ich habe euch ein Bild so von einer Frau mitgebracht, die eine unserer Fotografin gemacht hat. Die sieht sehr mitgenommen aus. Du würdest sagen, die ist 80 irgendwas Jahre, die ist nur 60. Das raue Klima, die harte Umgebung, es zeichnet die Menschen. Es ist einfach sehr umständlich. Hier ist eine, die ein bisschen jünger ist, sieht auch ziemlich lädiert aus. Die Menschen arbeiten Tag und Nacht draußen. Also nachts passiert nichts mehr, wenn es zu dunkel ist. Aber das ist eine richtig harte Umgebung. Ja. Es gibt auch Schönes zu berichten. Also hier sind die Kinder im Kinderprogramm. Also ja, wir hatten die volle Aufmerksamkeit. Und als ich gerade dabei war, durch die Bilder zu gehen, habe ich gesagt, ich stelle euch eine Quizfrage. Ja. Mit dem nächsten Bild. Was ist das? Also, was ihr seht, ich muss euch das jetzt hier zeigen. So, hier gibt es irgendwas mit Mayonnaise. Das ist Chili hier. Das ist Marmelade. Das sind ja Pommes, das seht ihr schon. Und das sind Brötchen. Das war unser Frühstück. Also einmal haben wir das gekriegt. Wir wussten nicht, was das war am Anfang. Die sagen, das sei Frühstück. Okay, dann haben wir... Ein paar von uns haben die Pommes in den Brötchen reingetan, mit Marmelade. Es war nahrhaft. Ja. Ja. Ein anderes Bild, das war auch Frühstück. Was ist dieser gelbe Ball? Es ist ein frittiertes Ei. Frittiert, deshalb sieht es so orange aus. Und was da drin ist, also hier das Zeug, hier, das ist entweder Nudel oder Kartoffeln oder so. Das war auch Frühstück. Es war interessant, sobald das aufgetischt wurde, hätte das ihr sehen sollen. Wir hätten ein Video davon machen können. Alle haben ihre Handys ausgepackt und ein Bild vom Frühstück gemacht. Ja, ja. Und noch ein Bild. Das war unser Schlafbereich. Das war eigentlich Luxus. Wir haben normalerweise auf dem Betonboden geschlafen, weil hier in dieser Gemeinde hatten sie Schaum auf dem Boden. Also das war sehr angenehm und weich. Und hier sind wir mit unserem Moskitonetz. Hier waren wir nicht sicher, ob jemand da reinhängt oder so. Und da drin schlafen ist, glaube ich, nicht. Aber, ja. Also sehr einfache Umstände. Hier ist noch ein Bild von unserem OP-Saal. Ja. Ja, wenn ihr nach Nagold geht ins Krankenhaus, das ist hermetisch. Das ist zu, also ja, damit nichts reinkommt. Die Nepalesen haben was anderes entwickelt. Das ist alles auf, damit alles rausgeht, glaube ich. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Eigentlichen, was wir mit unserer Botschaft zu tun haben. Unsere Feldapotheke. So, jetzt kommen die Leute hier, die haben ein Rezept in der Hand. Ja. Die haben keine Krankenversicherungskarte, ja, nur ein Rezept. Und dann kriegen sie, je nachdem, was da draufsteht, die Medikamente. Und dann kommt unverweigerlich nach den ersten paar Tagen die Frage auf, was bringt das? Die Tabletten sind in ein paar Wochen weg und die Menschen werden nicht geheilt sein. So spricht der Herr. So, ja, kann man davon ausgehen, dass sie nicht geheilt sein werden. Was nutzen unsere Anstrengungen? Und ist das vielleicht sinnbildlich für deine Frage? Ich habe dies und jenes gemacht. Es hat sich niemand bekehrt oder es hat sich oder das und das ist nicht passiert. Was nutzen meine Anstrengungen? So. Und wenn wir keine Frage, wenn wir keine Antwort auf diese Frage haben, dann sind wir hier heute Morgen enttäuscht. Weil nach unserem Maßstab, was wir uns im Kopf gesetzt haben, bringt mein missionarisches Engagement fast nichts. Nicht genug. Das stimmt nicht, aber das ist jetzt im Kopf gesetzt. Und jetzt gehen wir zurück zum Urtext, zu unserem Lehrtext, zur Lösung dieser Frage, weil die Antwort auf diese Frage macht den Riesenunterschied. So. Also ich habe euch aus Matthäus 25 gelesen gerade. Matthäus 25 ist Eschatologie, also Endzeit. Und jetzt ist das Zeit des Reich Gottes ein großes Kapitel zu Ende und kommt das Endgericht. Und der König oder Jesus spricht uns darauf an, was war maßgebend? Ja? Beziehungsweise, wer sind die Winners und wer sind die Losers? So, Matthäus 25, 32 steht, alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. Die Schafe, die Winners, wird er auf seine rechte Seite stellen und die Böcke, die Losers, auf seine linke Seite. So. Und dann, so erstmal, es gibt zwei Gruppen, es ist so. Es gibt Menschen, die was dafür gemacht haben, dass sie zu Winners geworden sind. Und es gibt Menschen, die das nicht gemacht haben, die gehören zu den Losers. Und jetzt Jesus spricht die Winners an. Er sagt zu denen, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allem Anfang an zugedacht haben. Ihr seid die Winners. Und dann zählt er auf, gleich danach, warum sie Winners sind. Er gibt Beispiele. Das sind nicht die einzigen Beispiele, aber das sind einfach Beispiele von Lebensbereichen. Das heißt, es ist nicht nur, geht nur jetzt nur darum, dass man nur diese Beispiele tut. Man kann das jetzt ausweiten. Aber er spricht Bereiche an. Aber was er anspricht, ist das Interessanteste. Oder warum so gerade diese Bereiche? Vers 35, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und jetzt ist interessant, was passiert, denn die Winners hören sich das an und sagen, hä? Das haben wir nicht gemacht, ich hab's nicht blickt. Tatsächlich, also die sind enttäuscht, vielleicht, aber allemal, sie verstehen es nicht. Der König hat ihnen gerade gesagt, warum sie Winners sind und haben gesagt, nö. Das sind wir nicht. Aber wann haben wir das gemacht? Dann werden die den Willen Gottes getan haben, die haben den Willen Gottes getan, ja, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen? Oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremde zu uns und wir nahmen dich auf? Oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Also sie sagen, so was Großartiges, zu dir gedient zu haben, das haben wir nicht getan. dasselbe Problem. Was Großartiges, was Unerreichbares war ihr Maßstab und die haben es nicht geblickt. Nein, das haben wir nie gemacht. Und ich frage mich oft, inwieweit das eine Strategie des Feindes ist und solche Gedanken des Großentums, kann man vielleicht sagen, zu schenken und sagen, das ist das Maßstab, damit wir uns als Loser fühlen. Weil die haben sich jetzt auch als Loser verstanden, die haben es nicht geblickt. Obwohl sie schon Winner sind, aber sie haben es nicht geblickt. Wieso, Herr? Das haben wir nicht gemacht. Sie waren auf Megataten, auf Mega-Ereignisse fokussiert und haben das eigentliche Ziel verloren, beziehungsweise zumindest in dem Maß, sie wussten nicht, dass sie Winners sind, dass sie es geschafft haben. Und dann kam die Antwort, dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Die Sachen, die im Vorfeld aufgelistet wurden, sind eigentlich, wir würden sagen, naja, so Nebensächlichkeiten, sind unscheinbare Sachen, die eigentlich nicht wichtig, so einmalige Sachen, ja, ich habe jemanden mal Gefängnisbesuch, ich habe jemanden mal was zu essen gegeben. Es geht nicht nur um Essen und um Besuchen, es geht vielmehr darum, Sachen im Auftrag des Königs zu tun. Und dennoch haben sie es nicht verstanden, weil sie auf das Große fixiert war. Und das liegt so irgendwie in uns. Ja, wir haben bei einem Missionseinsatz, jemand hat mal einen Witz gemacht, ja, das ist halt ein dummer Witz, ja, aber manchmal braucht man ein bisschen Unterhaltung in diesen kargen Verhältnissen. Ja, und er sagte, ja, heute haben wir 5 Krankenhäuser gegründet und 10 Waisenheime und es wurden 100 Leute jetzt geheilt worden. Mann, wie werden wir das morgen toppen? Und alle lachten, ja. Klar, man lacht, es ist ein Witz, aber ist es wirklich ein Witz? Meinen wir nicht, dass das Maß aller Dinge wäre tatsächlich gewesen, 5 Krankenhäuser zu gründen, 10 Waisenheime und dass 100 Leute geheilt werden, damit wir wirklich glücklich sind? Und daran liegt das Problem. Ist es alles in Ordnung, wenn du ein Krankenhaus gründen kannst oder ein Waisenheim oder 2 jetzt wie Harald und Regina? Das ist alles super. Aber es geht nicht darum, um ein Winner zu sein. Die Maßstäbe Gottes sehen anders aus. Und wenn wir nicht lernen, von diesen großen Maßstaben wegzukommen, dann sind wir frustriert, sind wir einfach entmutigt. Und interessanterweise, und das kann man hier super gut in Deutschland zeigen, der Grund für die Probleme, diese Menschen jetzt, die gedient wurden, sind gar nicht gelöst. Also der Hunger, du hast einmal jemand was zu essen gegeben, morgen ist der wieder hungrig. Ich weiß nicht, ob es eine Hungersnot im Land gab oder Arbeitslosigkeit, wer weiß, die Bibel sagt es nicht. Oder Durst, gab es eine Dürre, er war nackt, war er arm, krank, ja, also auf jeden Fall, der hat ihn nur besucht und er wurde nicht geheilt. Und der Typ im Krankenhaus, der Typ im Gefängnis, der wurde auch noch besucht und er blieb schön da drin, weil er wahrscheinlich schuldig war. Das Problem war gar nicht gelöst. Und dennoch waren die Menschen Winners. Und dennoch, es geht nicht darum, das große Problem zu lösen. Es geht einfach darum, einmal und immer wieder solche Taten zu tun. Den Menschen einfach zu dienen. Wir sind als Christen ja alle berufen, Missionare zu sein. Und unser Missionarsein spiegelt sich unter anderem dadurch, dass wir uns verfügbar machen, den Menschen. Und natürlich, so wie es hier steht, wenn wir Menschen dienen, dienen wir auch Jesus. Und das ist das Kern, das Wesen von Mission. Wir dienen den Menschen und irgendwann fragen sie dich, warum dienst du mir? Und ein Grund, warum du das tust, kannst du gut erzählen. Und es geht nicht nur um Dienen, es geht natürlich um ihnen zu erzählen, welche Hoffnung in uns steckt, warum wir das tun. Aber erstmal, es geht um Dienen, uns verfügbar machen für sie. Und dann sind wir dann Winners. Und ich will euch jetzt von der letzten Missionsreise, ich war jetzt am Anfang des Jahres in Südamerika unterwegs, habe unsere Missionare dort besucht und dachte, das passt super, weil genau das müssen sie tagtäglich tun, obwohl sie hochoffiziell Missionare sind. Eigentlich sieht es nicht anders aus als unser Alltag, Menschen zu dienen. Also zum Beispiel hier, zum Bibelstelle, ich war im Gefängnis und er hat mich besucht. Hier ist ein Bild aus der Region, wo Christi Schmid, der in Sao Paulo ist, aus unserer Gemeinde, also sie ist in Sao Paulo, sie hat mich ein Hotel im Rotlichtviertel gebucht. Sehr schön. Auch nicht sehr schön. Und hier seht ihr, ich weiß nicht, was das für eine Halle ist, irgendeine Einkaufshalle. Und unter jedem Tor oder Fenster hier gibt es Menschen, die schlafen. Ja. Das ist ein sogenannten Crack Street in Sao Paulo. Also am nächsten Tag sah es so aus, links davor. Menschen überall, die auf der Straße liegen, die da sitzen, Crack verkaufen, dort Crack rauchen. Und Leute, die in einem Dämmezustand sind, die laufen auf der Straße oder sie schlafen schon auf der Straße. Das ist die Hölle auf Erde. Menschen ohne Hoffnung. Und Chrissy geht mit Teams da rein und da musst du alles ausziehen, was wertvoll ist. Ja, also ich war nackt, ja, also Uhr, alles, was man dir klauen könnte, weil es wird wahrscheinlich geklaut. Und du gehst da rein und sie sprach die Menschen an. Viele kannten sie, kannten andere Teammitglieder, also das ist nicht das erste Mal, dass sie das machen. Laden sie ein, zum Essen zu kommen. Also ich sage, nächste Woche haben wir wieder ein Essen bei uns im Zentrum. Da kannst du gerne vorbeikommen. Oder reden, ja, wie sieht es bei dir aus jetzt? Was ist passiert, seitdem wir darüber gebetet haben? Und dann beten wir noch einmal darüber. Sie begegnet den Menschen dort. Aus diesem Gefängnis der Drogen. Die Hölle. Also es war nur um die Ecke von meinem Hotel. Also wir waren mittendrin, das hast du den ganzen Tag, hast du das gesehen, hast du das gerochen, die Hülle auf Erde. Und dennoch gibt es Menschen, die irgendwann da aussteigen wollen und dann haben sie außerhalb Sao Paulo eine Reha-Farm, ein paar Stunden weg von dort, wo Menschen hingehen können und lernen, einfach aussteigen zu können, um wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. In der ganzen Zeit, wo ich da war, es war eine Woche, ich habe keine einzige Bekehrung gesehen. Aber was ich gesehen habe, war Jesus. Jesus in Chrissy, Jesus in den Teams, Jesus mitten in dieser Hülle auf Erde, weil die Menschen sich aufgemacht haben. Sie waren bereit zu dienen, weil die Winners sich aufgemacht haben. Sie waren bereit zu dienen, haben dadurch Jesus gedient. Oder in Sao Paulo, in Belém, in Brasilien, wo Steffi Rauscher ist. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Also der Mensch hier war nicht nackt, das ist ein Pastor. Aber was ich euch zeigen will, ist hier, seht ihr, es gibt Wasser. Diese Wasser, es ist nicht nur ein Sumpf, sondern das ist das Abwasser von den Häusern. Es gibt keine Kanalisation, das heißt, wenn du deine Bedürftigkeit, wie heißt das da, was auch immer, tust, dann geht es einfach da rein. Das ist eine Kloake, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Und wir laufen immer da drüber, über diesen Steg. Also neben dem Haus, seht ihr hier, so wie das aussieht. Das ist Sumpf und ja, alles Mögliche. Ja. So sieht es von hinten aus. Also es sieht wie eine schöne Grünanlage. Riecht nicht so arg danach. Und wir gingen dorthin, weil Steffi und eine Mitarbeiterin von ihr, die Charlotte, Bibelstunde machen für die Kinder. Sie haben einen geistlichen Bedarf. Sie gingen dorthin, ich war nur einmal dabei. Ja? Und sie dienen den Kindern. Sie dienen. Kein Kind hat sich bekehrt, aber ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus in den Mitarbeitern gesehen. Ich habe Jesus in manchen Kindern gesehen. Das macht einen Unterschied. Oder hier Steffi vermittelt hier seinen Jungen aus ihrem Kinderheim und versucht diesen Jungen, diese Familie zu vermitteln. Wir haben uns getroffen, um darüber zu reden. Oder zum Thema, ich war hungrig und ich habe mir zu essen gegeben. Hier sitzt wiederum, sind wir zurück jetzt bei Chrissy in der Sena. Hier ist ihr Zentrum, wo sie diese große Feedings machen. wo Menschen kommen, wo sie was zu essen bekommen, wo sie duschen können, wo sie Kleidung bekommen können. Ich habe keine einzige Bekehrung gesehen, als ich da war. Die gibt es auch. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus in Chrissy, in den Mitarbeitern, weil sie sich verfügbar machen, den Menschen dienen. Ich war auch in Chile bei Andi und Maren Gauss. Und Andi macht Hilfslieferungen in den Anden. Hier seine uralte Frau. Die bringen Hilfslieferungen hin. Bei manchen, die krank waren, haben die ihnen auch Medikamente gebracht. Hier ist die Gemeinde, die Andi mit aufgebaut hat, beziehungsweise das Gebäude hat er in die Hand genommen und das aufbauen lassen, war auch dabei. Stundenlang mit Menschen, das könnte man echt eine Postkarte aus dem Bild machen, stundenlang mit den Menschen Gespräche geführt. Keiner hat sich bekehrt. Aber ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus in den Menschen gesehen, ich habe Jesus in Andi, in Maren gesehen, weil sie haben sich verfügbar gemacht. Und daher meine Zusammenfassung. Das Urwesen von Mission ist nicht die Lösung eines großen Gesamtproblems, sondern es ist die Summe der scheinbar einmaligen, vielleicht unbedeutenden Gelegenheiten, wo wir Menschen begegnen, uns Zeit nehmen, ihnen helfen und natürlich auch über die Hoffnung, die in uns ist, die Hoffnung, die von Jesus kommt, einfach erzählen. Und dann wird diesen Menschen das Wesen Jesu offenbart, Liebe Jesu herübertransportiert. Vielleicht bekehren sie sich nicht gleich, aber das ist nicht unser Job, dass sie sich bekehren übrigens. Das ist eine Entscheidung, die sie allein mit dem Heiligen Geist treffen. Unser Job ist, ihnen diese Liebe Jesu zu vermitteln. Und ihnen zu dienen, ist ein Wesenszug der Mission. Und dadurch, wenn wir uns klar ist, dass wir dazu berufen sind, dann erfahren wir daraus ein Sendungsbewusstsein. Wir fühlen uns nützlich. Es geht nicht um die Bekehrungen, es geht nicht um die großen Ereignisse, sondern es geht darum, wir haben uns verfügbar gemacht. Und dann vielleicht lernt man langsam für jede einzelne Gelegenheit dankbar zu sein, wo wir diesen Menschen etwas von der Fürsorge, von der Liebe Jesu vermitteln können. Das ist das Urwesen von Mission. Und an der Stelle, wenn du eines Tages dein Leben schon Jesus gegeben hast, bist du ein Winner. Und wenn du wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, dann machen wir solche Sachen. Der Geist Gottes treibt uns dazu, den Menschen zu dienen. Und wir sind schon Winners und es muss nicht Großartiges passieren. Wir sind längst unterwegs. Dazu sind wir einfach berufen. Und ich will euch einfach heute Morgen einfach damit ermutigen. Diese scheinbar unbedeutenden, einmaligen Gelegenheiten als wahrer Auftrag Gottes zu sehen. Er gebraucht dich dadurch. Dazu bist du berufen, dich verfügbar zu machen, den Menschen so zu dienen. Und dann kannst du dankbar sein über jede Gelegenheit, die kommt. Und wenn einer heute, wie heute Morgen fragt, wie sieht's aus, wie zufrieden bist du über dein missionarisches Leben, du wirst sagen, ich bin ein Winner. Ich bin unterwegs, ich diene den Menschen. Ja, ich habe noch nicht so viel gesehen, aber macht nichts. Ich weiß, dass Jesus mir diese Gelegenheiten gibt und ich diene den Menschen und das ist Reich Gottes. Amen.